I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, uphold, and maintain the Constitution and all other law of the Republic. So help me God.
Pretoria am 19. Juni. Auf den Stufen der prachtvollen Union Buildings, dem Sitz von Präsident und Regierung in der südafrikanischen Hauptstadt, legt Cyril Ramaphosa den Amtseid ab. Der alte Staatschef des Landes ist auch der neue. Dabei hatte die Ramaphosa-Partei, der Afrikanische Nationalkongress ANC, bei den Parlamentswahlen Ende Mai eine krachende Niederlage einstecken müssen und nach 30 Jahren Alleinherrschaft die absolute Mehrheit verloren. Aber Cyril Ramaphosa ist eine Art politisches Wunder gelungen. Innerhalb kürzester Zeit holte der Gefolgsmann des legendären Freiheitshelden Nelson Mandela fast alle Parteien von links bis rechts an den Verhandlungstisch, um eine sogenannte Regierung der nationalen Einheit zu schmieden. Darunter politische Erzrivalen wie die wirtschaftsliberale Demokratische Allianz, die rechtsgerichtete Freedom Front Plus oder die nationalistische Zulu-Partei Inkatha Freedom Party. Das und wie der ANC seine Niederlage akzeptiert hat und jetzt, zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid, in einer echten Mehrparteienkoalition regiert, halten Analysten wie der Johannesburger Politologe Daryl Glaser für einen Wert an sich und keinesfalls für selbstverständlich.
The ANC's reaction to the election result has been generally encouraging.
Die Reaktion des ANC war sehr ermutigend. Die Partei ist nicht dem Muster gefolgt, das man aus anderen afrikanischen Ländern kennt oder zuletzt sogar aus den USA, wo die Partei, die eine schwere Niederlage hinnehmen musste, die Legitimation der Wahl nicht anerkennt. Der ANC hat im Gegenteil das Ergebnis und den Wählerwillen akzeptiert, indem er mit sehr unterschiedlichen politischen Kräften eine Koalition bildet und sich damit arrangiert, nicht mehr allein regieren zu können. Das ist eine wirklich bedeutende Entwicklung.
Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Einfälle. Und die Herausforderungen, vor denen Südafrika steht, sind außergewöhnlich. Die Wirtschaft in der Krise, die Arbeitslosenquote weltweit mit am höchsten, die Kriminalität auf Rekordniveau, die öffentliche Infrastruktur in weiten Teilen marode. Für das Government of National Unity, abgekürzt GNU, für die Regierung der nationalen Einheit, gibt es also genug zu tun. John Andres, Leiter der liberalen Denkfabrik IRR in Johannesburg.
An erster Stelle wäre zu nennen der Energiesektor. Also ohne Strom kann es kein Wachstum geben. Zweitens ist es der Transportsektor, die Bahnen, die Häfen, der Straßenverkehr, die auf Vordermann gebracht werden müssen, damit eben die Wirtschaft auch richtig funktionieren kann. Aber das sind noch relativ einfache Reformen. Die schwierigeren Reformen betreffen zum Beispiel den Arbeitsmarkt, damit es leichter ist, Leute einzustellen und Bewegung in den Arbeitsmarkt zu bringen. So wie bei der Frage der Eigentumsrechte, wo es zurzeit aus der Amtszeit der letzten Regierung immer noch einige Gesetze gibt, die die Eigentumsrechte unterminieren und damit ein Risiko darstellen für das Wirtschaftswachstum und für die Investitionen in Südafrika.
Einiges hat sich schon zum Positiven verändert. Der wahrscheinlich wichtigste Fortschritt, für alle sicht- und spürbar: die Energieversorgung ist deutlich stabiler, der Staatskonzern Eskom verlässlicher geworden. Ein Trend, der sich schon vor der Parlamentswahl abgezeichnet hat. Seit Mitte März, also seit mehr als einem halben Jahr, sind die stundenlangen täglichen Stromabschaltungen vorbei. Das sogenannte Loadshedding, Geschichte, jedenfalls für den Moment. Der unabhängige Energieexperte Chris Yelland sagte dem Nachrichtenkanal Newsroom Africa:
Das ist bemerkenswert und eine große Leistung. Dafür muss man nicht nur dem Präsidenten Anerkennung zollen, der einen Energienotfallplan entwickelt hat, sondern auch dem Elektrizitätsminister, der für seine Leistung mit einer neuen Amtszeit belohnt worden ist, den Leuten beim staatlichen Energieversorger Eskom und dem Privatsektor, der sich stark engagiert hat. Es haben sich viele zusammengetan und gemeinsam die Stromflaute gestoppt. Aber wir sollten jetzt nicht selbstgefällig werden und glauben, dass wir das Loadshedding endgültig hinter uns haben. Aber wir sehen wirklich eine dramatische Verbesserung.
Hauptgrund dafür: nach Jahren der Misswirtschaft und Korruption in sämtlichen Unternehmensbereichen hat eine neue Eskom-Führung nicht nur der Konzernzentrale im Johannesburger Megawattpark eine Radikalkur verordnet und knapp die Hälfte der Manager in den Stromfabriken durch neue Leute ersetzt. Denn die Ursache für die Probleme war, wie es heute heißt, weniger die in die Jahre gekommene Kraftwerksflotte, sondern vielmehr die große Zahl unfähiger oder korrupter Mitarbeiter. Ein maßgeblicher Anteil am Aufschwung des Staatsunternehmens wird Beki Cumalo zugeschrieben, im Eskom-Vorstand seit einigen Monaten zuständig für den Bereich der Stromerzeugung. Er geht davon aus, dass die Kraftwerke des Konzerns auch in den kommenden Sommermonaten in der Lage sein werden, den Energiebedarf des Landes zu decken.
Wir erwarten in diesem Sommer, nach den Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben, dass es kein Loadshedding geben wird. Wenn es uns gelingt, die ungeplanten Kraftwerksausfälle auf höchstens 13.000 Megawatt zu begrenzen, obwohl es im Sommer immer viel Wartungsarbeiten gibt und auch das Wetter eine Rolle spielt. Wir sind aber fest entschlossen, die Breakdowns unter der Grenze von 13.000 zu halten.
Um den Kraftwerkspark zu entlasten, soll der Umstieg auf die erneuerbaren Energien forciert werden. Die südafrikanische Wirtschaft muss schließlich nachhaltiger und grüner werden, wenn sie im internationalen Wettbewerb bestehen will, sagt Staatspräsident Cyril Ramaphosa.
Many of South Africa's main trading partners.
Viele unserer wichtigsten Handelspartner wollen schon bald klimaneutral werden, manche sind es sogar schon. Und das hat Konsequenzen für uns. Wenn wir nämlich unsere Güter weiter mit fossilen Energien herstellen und ins Ausland liefern wollen, werden diese Staaten Sonderzölle verhängen. Südafrikanische Produkte sind dann nicht mehr konkurrenzfähig.
They will impose tariffs on us and therefore making our goods uncompetitive.
Erste Erfolge meldet die Regierung der nationalen Einheit auch in der Innenpolitik. Seit der neue Innenminister Leon Schreiber von der Demokratischen Allianz im Amt ist, haben die Behörden einen gewaltigen Rückstau bei Visa-Anträgen abgebaut. Gleichzeitig verfolgt die Regierung in der Migrationspolitik einen strengeren Kurs als bisher.
Unsere Nachricht an die Welt lautet: Südafrika steht weit offen für Geschäfte, für Leute, die mit ihren Fähigkeiten legal etwas beitragen wollen und durch unser Visasystem kommen. Aber wir werden auch sehr viel strenger sein, wenn unsere Gesetze verletzt werden.
Angesichts einer Arbeitslosenquote von immer noch deutlich über 30% wünschen sich nicht wenige Südafrikaner noch härtere Regeln bei der Zuwanderung. Arabile Monakwane aus Soweto zum Beispiel findet, dass es die neue Regierung Ausländern immer noch zu einfach macht.
Unsere Leute leiden. Die Ausländer haben das Sagen. Sie haben mehr Jobs als wir. Es ist eine Krise. Unsere Führung lässt uns furchtbar im Stich.
Auch im Kampf gegen die ausufernde Kriminalität werden der neuen Regierung bisher kaum Fortschritte bescheinigt. Die Mordrate in Südafrika gehört zu den höchsten weltweit. Nur wenige Fälle werden aufgeklärt. Justiz und Polizei sind überlastet und stecken manchmal sogar mit dem organisierten Verbrechen unter einer Decke.
When people are hungry, they can do anything but crime. Those who are implicated, they must face the music.
Wenn die Menschen Hunger haben, dann sind sie zu allem in der Lage. Wer in Verbrechen verstrickt ist, der muss auch die Konsequenzen spüren, sagt Sabelo Hadebe. Auch er lebt im früheren Township Soweto. Besonders stark ist zuletzt die Zahl der Entführungen und Schutzgelderpressungen gestiegen. Dabei hatte Staatspräsident Ramaphosa das Thema Sicherheit zu einem der Schwerpunkte seiner zweiten Amtszeit erklärt.
We are now taking the war against those who extort money.
Wir sagen jetzt denen den Kampf an, die Geld erpressen wollen. Wir sagen der Baumafia und den Gangstern den Kampf an. Wir nehmen es mit euch auf und wir sorgen dafür, dass ihr zur Rechenschaft gezogen werdet.
And make sure that you are brought to justice.
Außerdem soll gegen die nach wie vor grassierende Korruption schärfer vorgegangen werden. Das bekommt gerade die neue Justizministerin zu spüren, die ins Visier der Fahnder geraten ist. Die ANC-Politikerin hatte in ihrer Zeit als Bürgermeisterin der Großstadt Polokwane einen äußerst günstigen Kredit von einer Skandalbank angenommen, die gleichzeitig von städtischen Aufträgen profitierte. Zahlreiche Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Vetternwirtschaft laufen aktuell bei einer Reihe großer Staatsunternehmen sowie bei nationalen und lokalen Regierungsstellen. Der Schaden geht laut der zuständigen Spezialeinheit in die Milliarden. Für die ohnehin angeschlagene südafrikanische Volkswirtschaft ist das eine zusätzliche Belastung. Aber immerhin, viele Branchen scheinen nach Jahren der Flaute allmählich wieder in Schwung zu kommen. Zwar sind die Zahlen in den Bereichen Bergbau und Landwirtschaft für das zweite Quartal dieses Jahres leicht rückläufig, dafür geht es im Dienstleistungssektor, in der Industrie und beim Handel zum Teil kräftig bergauf. Risenga Maluleke, Chef der südafrikanischen Statistikbehörde.
In the secondary sector. We can see that all
industries. Der weiterverarbeitenden Industrie legen alle Bereiche zu. In der Produktion haben 6 von 10 Branchen für das zweite Quartal ein Wachstum gemeldet. Auch der Strom- und der Wasserverbrauch sind gestiegen. Und die Baubranche verzeichnet ebenfalls ein Plus, sowohl bei Wohn- als auch bei Geschäftsgebäuden.
Der private Konsum sorgt ebenfalls für Aufschwung. Die Menschen geben mehr Geld aus, auch das ein Zeichen dafür, dass die Hoffnung allmählich zurückkehrt. An der Börse werden die positiven Wirtschaftsdaten mit steigenden Aktienkursen belohnt. Der Rand, die südafrikanische Währung, hat sich nach Monaten fallender Wechselkurse inzwischen stabilisiert. Und auf dem Immobilienmarkt sind die Käufer zurück. Bis zur Parlamentswahl waren die Preise im Keller. Seitdem klar ist, dass linksradikale Parteien, die Haus- und Grundstücksbesitzer enteignen wollen, nicht an der Regierung beteiligt sind, steigen sie wieder. Kimberly Dodds vom Maklerbüro Pam Golding in Johannesburg.
Prior to the elections, there was a lot of pent-up energy. So the buyers were there.
Vor den Wahlen hatte sich einiges aufgestaut. Es gab viele potenzielle Käufer, weil wir eine sehr große, wachsende, schwarze Mittelschicht haben, die auch bereit ist, in den Markt einzusteigen. Aber die Leute waren auch vorsichtig. Denn ein Haus zu kaufen ist ja die größte Investition, die man je tätigen wird. Da darf man keine Fehler machen. Viele haben sich zurückgehalten, weil man nicht wusste, wo man landen würde. Jetzt ist es ein Verkäufermarkt und das ist großartig. Das Vertrauen ist zurück. Die Käufer sind unglaublich optimistisch. In Johannesburg herrscht eine große Zuversicht. Wir sehen, dass eine Menge Geld zurückkommt.
There's a lot of confidence in Johannesburg. So we're seeing a lot of money come back.
Wie viele andere Wirtschaftszweige des Landes glaubt auch die Immobilienbranche, dass es in Südafrika nach Jahren der Stagnation wieder bergauf geht.
I definitely think that
ich denke, die neue Regierung Südafrikas zeigt als Ganzes, dass wir vereint sind. Wenn ich mir die Leute ansehe, denen ich Häuser verkaufe, dann habe ich definitiv das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, was die Wirtschaft und das Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen angeht. Und dass wir das Beste für alle wollen. Wir werden immer integrativer, was das Vertrauen nur stärken kann. Und Vertrauen ist das, was man braucht, um ein Haus zu kaufen.
And confidence is what you need to buy a house.
Außenpolitisch setzt die neue Regierung auf Kontinuität. Südafrika positioniert sich zwischen den großen geopolitischen Blöcken, unterstützt die Sache der Palästinenser, bemüht sich um gute Beziehungen mit Peking, auch aus wirtschaftlichem Interesse. Der Handel mit China ist von enormer Bedeutung, sagte Landwirtschaftsminister John Steenhuisen erst vor kurzem bei einem Afrika-China-Gipfel in der chinesischen Hauptstadt.
Trade with China is essential. Das ist ein so großer Markt, der gewaltige Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel für südafrikanische Milchprodukte. Und wenn wir auf den Auslandsmärkten wachsen, dann entstehen bei uns neue Arbeitsplätze. Und das muss unser Ziel sein.
Natürlich gibt es auch Reibereien innerhalb der Koalition, vor allem zwischen den beiden größten Partnern, dem Afrikanischen Nationalkongress und der Demokratischen Allianz, knirscht es immer wieder. Zum Beispiel beim Thema Gesundheit. Kurz vor der Wahl hatte der ANC noch eine Reform durchgepaukt, die vorsieht, dass sich alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner in einer Arztpraxis oder Klinik ihrer Wahl behandeln lassen können, ohne dafür bezahlen zu müssen. Die Kosten soll eine neue staatliche Krankenversicherung übernehmen. Damit will der ANC die bestehende Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen überwinden. Denn wer es sich leisten kann, versichert sich privat und hat damit schnellen Zugang zu den besten Medizinern und Kliniken. Alle anderen sind auf öffentliche Krankenhäuser oder Arztpraxen angewiesen, die zum Teil nur eine Grundversorgung anbieten. Von einer Gesundheitsapartheid ist die Rede, die beendet werden müsse. Die Demokratische Allianz hält das Vorhaben für unbezahlbar und steht auf der Bremse. Umstritten ist auch die Bildungspolitik. Der ANC will mögliche Zugangsbarrieren zu öffentlichen Schulen beseitigen, was die DA für Gleichmacherei hält, die den guten Bildungseinrichtungen des Landes schadet. Parteichefin Helen Sille sagte dem Nachrichtenradio 702:
There are very few public schools of a high standard.
Es gibt nur wenige öffentliche Schulen mit hohem Standard. Die wollen wir behalten. Gleichzeitig müssen wir alle anderen Schulen auf ein vergleichbares Niveau bringen. Das hat nichts mit Geld zu tun. Es ist doch schon massiv umverteilt und in die ärmsten Schulen gesteckt worden. Für die Qualität hat das aber nichts gebracht. Die Regierung sollte sich deshalb darauf konzentrieren, nicht die guten Schulen zu bestrafen und zu zerstören, sondern die schlechten zu verbessern.
Inzwischen hat Präsident Ramaphosa das Gesetz unterzeichnet, ist dabei allerdings den Kritikern in seinem Regierungsbündnis zumindest ein Stück entgegengekommen. Über zwei besonders umstrittene Details der Schulreform soll in den nächsten Wochen weiter verhandelt werden. Aber trotz aller Differenzen zwischen den Bündnispartnern, im Großen und Ganzen arbeitet die Regierung der nationalen Einheit vergleichsweise geräuschlos vor sich hin, gestützt auf eine breite Mehrheit im Parlament. Der politische Analyst John Endres hält die Koalition für relativ stabil.
Weil für beide der großen Partner, ANC und DA, die Anreize so ausgerichtet sind, dass es im Interesse beider Parteien ist, zusammen zu bleiben. Jedoch gibt es eben diese Knackpunkte, die teilweise wirklich sehr, sehr tiefgreifende Prinzipien betreffen, wie zum Beispiel die Gesundheitsreform und die Bildungsreform. Und da müssen die Parteien einen Mechanismus finden, damit umzugehen. Ein Problem hierbei ist, dass die beiden Parteien einander nicht richtig vertrauen. Und das macht natürlich die Kompromissfindung sehr viel schwieriger.
Und was macht die Opposition? Vor allem die linksradikalen Economic Freedom Fighters EFF und die neu gegründete MK-Partei von Ex-Präsident Jacob Zuma wollten der Regierung konstruktiv und kritisch auf die Finger gucken, sind aber stattdessen nur mit sich selbst beschäftigt.
To betray this movement for personal reasons constitutes an attack on our movement.
Diese Bewegung aus persönlichen Gründen zu verraten, ist ein Angriff auf uns alle, sagt Julius Malema, der Vorsitzende der Economic Freedom Fighters, kurz EFF. Die linksradikale Partei war mit großen Hoffnungen in die Parlamentswahl gegangen. Die damals drittstärkste Kraft wollte in der Wählergunst deutlich zulegen und zusammen mit dem ANC das Land regieren. Aber die populistischen Versprechen und Enteignungsfantasien haben nicht gezogen. Die EFF stehen heute nur noch auf Platz 4 und politisch im Abseits. Das Angebot, in der Regierungskoalition mitzumachen, haben sie ausgeschlagen, weil sie nicht mit der wirtschaftsliberalen Demokratischen Allianz zusammenarbeiten wollen, die sie als rassistische Weißenpartei diffamieren. Außerdem sind die Führungsleute der EFF in einen massiven Korruptionsskandal verwickelt und heillos zerstritten. Vizechef Floyd Shivambu, seit Jahren eine prominente Figur in der südafrikanischen Politik, hat die EFF verlassen und bei der neu gegründeten MK-Partei von Ex-Präsident Jacob Zuma angeheuert. Ein politischer Paukenschlag. Weitere Übertritte gelten als wahrscheinlich. Für den EFF-Vorsitzenden Julius Malema ein glatter Verrat.
Leave now! We have no reason to beg anyone. If you want to leave, leave now!
Geht, wir haben keinen Anlass, irgendjemanden anzubetteln. Wenn ihr gehen wollt, dann geht. Und zwar jetzt. Womöglich werden dieser Aufforderung mehr Mitglieder folgen, als dem Gründer und starken Mann der EFF lieb sein kann. Denn der wirkt seit der verlorenen Parlamentswahl ungewohnt schwach und ohne politische Orientierung. Allerdings ist auch die Konkurrenz im Oppositionslager, die mindestens genauso populistische Zuma-Partei, weit von einer Führungsrolle in der südafrikanischen Politik entfernt. Zwar hat MK überraschend gut abgeschnitten, vor allem in der Volksgruppe der Zulu, der auch Jacob Zuma angehört. Allerdings macht die Partei seitdem nur durch an den Haaren herbeigezogene Wahlfälschungsvorwürfe und interne Machtkämpfe von sich reden. Gerade erst wurden 18 gewählte Abgeordnete kurzerhand rausgeworfen und durch Zuma-treue Gefolgsleute ersetzt. Das war vor der Wahl so abgesprochen, behauptet die Parteiführung. Stimmt nicht, sagt Tami Kuswayo, der Sprecher der geschassten Parlamentarier.
Nein, mit uns hat keiner geredet. Wir sind alles Leute, die ihre festen Jobs aufgegeben haben, die Familien ernähren müssen, Mütter, Väter, die auf ihre Gehälter angewiesen sind. Es steigt doch keiner aus seinem festen Beruf aus, nur um 2 Monate im Parlament zu sitzen und dann wieder zurückzutreten. Das ist ein Hinterhalt. Uns wurde auf einmal gesagt, dass unsere Mitgliedschaft in der Partei beendet ist. Es gab vorher keine Warnung, nichts.
Nothing from the party at all. Not even a verbal warning or whatsoever. Nothing.
Die Sache ist inzwischen vor Gericht. MK-Chef Jacob Zuma lässt sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Er sieht seine Partei trotz allem auf gutem Weg.
We want to have an MK that is disciplined.
Wir wollen einen disziplinierten MK, der die Menschen respektiert und sich für ihre Interessen einsetzt. Das ist unser Ziel. Was wir nicht wollen ist, dass auch nur einer von uns etwas Falsches tut.
Dabei besteht der engste Führungszirkel der Partei aus Politikerinnen und Politikern, die in der Vergangenheit schon einiges falsch gemacht haben. Eine Kommission unter Leitung des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Raimund Sondo sieht eine ganze Reihe heutiger MK-Vertreter schwerer Korruptionsvorwürfe überführt. Auch den ehemaligen Staatschef Jacob Zuma, der sich in seiner Amtszeit laut Sondo-Bericht das Land regelrecht zur Beute gemacht hatte. Und MK-Fraktionschef John Tlofe ist der erste Richterpräsident Südafrikas, der seines Amtes enthoben wurde, weil er sich damals unrechtmäßig für Zuma stark gemacht hatte. Politikwissenschaftlerin Susan Boysen hält die MK-Partei auch deshalb für ein instabiles Gebilde, das schon bald implodieren kann. Eine Art One-Election-Wonder, ein einmaliges Wahlwunder.
It's such an uncertain entity that can't possibly implode.
Dass die Economic Freedom Fighters von Julius Malema und die Zuma-Partei MK in absehbarer Zeit zu einer kraftvollen Oppositionsarbeit in der Lage sind, gilt aktuell als wenig wahrscheinlich. Die meisten politischen Analysten sind jedenfalls der Meinung, dass sowohl EFF als auch MK außer populistischen Sprüchen nicht viel anzubieten haben, erst recht keine Konzepte, um das Leben der Ärmsten im Land zu verbessern und sie als neue Wähler für sich zu gewinnen. Und dass Südafrika ohne diese beiden Parteien besser dran wäre. Der Regierung kann die Schwäche der Opposition nur recht sein, sagt John Andres vom liberalen Think Tank IRR.
Also das ist schon eine große Gelegenheit, weil pragmatische Reformer mehr Möglichkeiten haben, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen und durchzuspielen. Und tatsächlich sind diese linksradikalen Parteien wie EFF und MK zurzeit im Hintertreffen. Sie sind wirklich mit sich selbst sehr beschäftigt. Eine Gefahr, die ich erkenne, ist jedoch, dass der linke Flügel im ANC selbst wieder erstarken könnte. Und wir sehen das eben bei den Aussagen von manchen Ministern, die von Kompromissen mit der DA wirklich sehr wenig halten und vermutlich lieber mit EFF und MK zusammenarbeiten würden. Und je nachdem, ob dieser Flügel im ANC die Oberhand gewinnt oder nicht, kann es eben sein, dass die Radikalen sich am Ende doch durchsetzen.
Aber ganz unabhängig davon, die Zeiten, in denen eine dominante Partei mit absoluter Mehrheit regieren kann, sind erstmal vorbei. Auch der ANC wird so schnell an seine alte Stärke nicht mehr anknüpfen können. Darin sind sich die meisten Politologen des Landes einig. Der politische Analyst und Buchautor Prince Mashele ist davon überzeugt, dass Koalitionen auf Jahre hinaus in Südafrika Normalität sein werden.
Die südafrikanische Politik erlebt eine Umwälzung und das haben viele Leute noch nicht verstanden. Wir haben zum ersten Mal in knapp 100 Jahren die Situation, dass es keine Alleinherrschaft mehr gibt. Das ist ein echter Bruch. Wir haben mindestens 20 Jahre vor uns, in denen das Land nicht von einer Partei allein regiert werden kann.
Where there is no single party that will be governing this country.